Ja, ich lese gerade in der täglichen Bibel, lese die Apostelgeschichte. Darf ich mal fragen, wer die auch gerade liest? Fortlaufend Apostelgeschichte? Das sind wenig. Also beim nächsten Mal werde ich euch mal fragen, wie ihr denn so Bibel lest. So das, aber das dauert noch ein bisschen, das ist jetzt nicht nächste Woche. Ich bin erst mal ein bisschen wieder unterwegs. Ja, also es gibt in den Losungen ja so einen fortlaufenden Bibeltext und da ist im Moment die Apostelgeschichte dran. Und ich habe die natürlich schon zigmal gelesen, aber sie fasziniert mich immer wieder. Und ich habe mich jetzt gefragt, man kann ja auch so ein Buch lesen unter einem bestimmten Aspekt, so querlesen, unter Themen. Ne? Man liest es ganz, aber guckt, zu welchem Thema, also man sucht sich ein Thema raus und was steht denn jetzt in diesem Buch über dieses Thema? Und so bewegt mich das Thema, wie hat sich eigentlich der Glaube in so kurzer Zeit so rasant ausgebreitet? Wie konnte das überhaupt sein? Denn es ist ja wirklich erstaunlich, ungefähr 60 nach Christus hat der ganze Mittelmeerraum von Jesus gehört und gibt es im ganzen Mittelmeerraum Gemeinden. Und wenn man sich das vorstellt, diese 12 Leute, vor ein paar Wochen hatte ich das Thema Gesandt wie Christus und da habe ich ja erzählt, die einen, die hatten Angst, als sie da zusammen waren, Angst vor den Juden heißt es, sie hatten Angst, verhaftet zu werden, so wie Jesus und umgebracht zu werden, dann haben sie die Türen verschlossen und haben Angst gehabt. Dann später, als Jesus zu seinem Vater zurückgekehrt ist und er ihnen diesen großen Missionsauftrag gegeben hat, da heißt es, einige aber zweifelten. Also ich meine, die 12 waren das. Und diese 12, die Angst hatten, die gezweifelt haben, die einfache Leute waren, keiner von denen, glaube ich, hat studiert. Ich denke, die haben auch nicht unbedingt viele Sprachen gesprochen. Die haben wahrscheinlich nur Aramäisch und Hebräisch gesprochen, das sehr ähnlich ist. Und ein paar Jahre später, 30 Jahre nach Jesu Tod und Auferstehung, ist die ganze Welt, die man damals kannte, erfasst vom Glauben. Wie kann das sein? Das noch unter so Lebensbedingungen, wie wir es uns ja gar nicht vorstellen können. Ich meine, ich denke da nicht jeden Tag dran, wenn ich die Bibel lese, dass die wahrscheinlich kein fließend Wasser hatten. Ich meine, in manchen römischen Städten gab es schon so Wasserleitungen, erstaunlicherweise. Aber vermutlich hatten die meisten das nicht. Die hatten natürlich kein Telefon, noch nicht mal eine geregelte Post wahrscheinlich, geschweige denn Internet. Sie hatten keine Fahrzeuge, keine Autos, keine Flugzeuge, auch kein Pferd. Das waren die Reichen, die ein Pferd hatten. Die Schiffe, das kann man sich gar nicht vorstellen. Ich war jetzt auf der Passat letztens in Travemünde. Passat ist 1800 irgendwas gebaut worden. Aber ich meine, das ist 200 Jahre her. Aber wir sprechen ja jetzt von einer Zeit, die 2000 Jahre her ist. Und schon diese Passat, also ich möchte da nicht in der Passat über die Weltmeere geschippert sein. Also heute natürlich schon, aber da wüsste ich ja, ich hätte ja Hilfe von oben, von Hubschraubern und sonstigen Booten, die dann helfen können, wenn wir in Seenot geraten. Aber das hatten die alles nicht. Das muss man sich mal vorstellen, das muss man sich mal auf der Zunge zergehen lassen. Keine Elektrizität. Ich denke, Gas hatten die damals auch noch nicht. Mein Vater hat noch eine Zeit erlebt, wo es Gaslampen gab. Keinen Strom, sondern Gaslampen. Aber die hatten da bestimmt auch kein Gas. Die hatten dann vielleicht Kerzen. Ich weiß es nicht, ob sie die schon hatten. Und in dieser Zeit hat sich der Glaube innerhalb von 30 Jahren ausgebreitet in ein riesiges Gebiet. Wie kann das sein? Und dann habe ich entdeckt, es gab verschiedene Wellen. Und ich werde heute aber nur über die allererste sprechen. Es gibt da noch ein paar Predigten in Fortsetzung. Die erste Welle oder das erste sehen wir in Jerusalem selbst. Denn da hat sich der Glaube ausgebreitet von 12 Leuten Und es waren ja noch, gut, es gab da noch 70 bei Jesus, die auch ausgesandt wurden, und es gab 120, die beteten. Also sagen wir mal von 120 auf 5000 Männer plus gleich viel Frauen sicherlich und plus sicher gleich viel Kinder. Das lesen wir in Apostelgeschichte 4, Vers 4, dass es so viele waren. Wow, ist doch Wahnsinn. Und jetzt gucken wir einfach mal in die Apostelgeschichte und lesen da mal ein bisschen unter dem Aspekt, wie hat sich der Glaube so verbreitet. Ihr kennt die Texte wahrscheinlich alle, aber das macht nichts, man kann immer wieder unter einem neuen Aspekt die Bibel lesen. Zum Beginn des jüdischen Pfingstfestes waren alle, die zu Jesus gehörten, wieder beieinander. Plötzlich kommt vom Himmel her ein Brausen wie von einem gewaltigen Sturm und erfüllte das ganze Haus, in dem sie sich versammelt hatten. Zugleich sahen sie etwas wie züngelnde Feuer, das sich auf jeden Einzelnen von ihnen niederließ. So wurden sie alle mit dem Heiligen Geist erfüllt und fingen an, in fremden Sprachen zu reden, jeder so, wie der Geist es ihm eingab. In Jerusalem hatten sich viele fromme Juden aus aller Welt niedergelassen. Als sie das Brausen hörten, liefen sie von allen Seiten herbei. Fassungslos hörte jeder der Jünger die Jünger in seiner eigenen Sprache reden. Wie ist das möglich? Riefen sie außer sich. All diese Leute sind doch aus Galiläa und nun hören wir sie in unserer Muttersprache reden. Ganz gleich, ob wir Parther, Meder oder Elamiter sind, andere von uns kommen aus Mesopotamien, Judäa, Kappadokien, Pontus, der Provinz Asien, aus Phrygien, Pamphylien und aus Ägypten, aus der Gegend von Cyrene in Libyen und selbst aus Rom. Wir sind Juden oder Anhänger des jüdischen Glaubens, Kreter und Araber. Doch jeder von uns hört diese Menschen in seiner eigenen Sprache von Gottes großen Taten reden. Erstaunt und ratlos fragte einer den anderen, was soll das bedeuten? Einige aber spotteten, die sind voll süßen Weines. Sie haben zu viel getrunken. Voll süßen Weines war Luther, kann ich auswendig. Das ist Hoffnung für alle. Ich habe gedacht, ich nehme mal eine neuere. Also da ist jetzt etwas Übernatürliches, was geschieht. Der Heilige Geist fällt auf die betende Menge und die verschiedensten Menschen hören die Jünger in ihrer Sprache reden. Es ist missionarisches Sprachengebet, was dort geschieht. Sie haben die anderen Sprachen nie gelernt, aber es ist ja, wenn man diese verschiedenen Orte durchschaut, auf alle Fälle lateinisch dabei. Es waren Römer. Es ist arabisch dabei. Sie kamen aus Arabien. Und diese ganzen anderen Orte, da haben sie bestimmt auch Provinz Asien. Das ist eben heutige Türkei. Und Libyen, libysch. Ich weiß nicht, ob es Libysch damals schon gab. Also jedenfalls haben die in diesen verschiedenen Sprachen geredet und die haben sie verstanden. Etwas Übernatürliches. Das ist natürlich schon gewaltig. Darauf hält Petrus seine erste Predigt. Petrus, der ja auch bei denen war, die so Angst hatten, dass er vielleicht verhaftet werden könnte. Der Angst hatte, als er die Magd ihn gefragt hat, bist du auch einer von denen? Dieser Petrus steht auf, Fischer, nie einen Rhetorikkurs gemacht, nie Theologie studiert. Er steht auf und sagt, das, was ihr hier erlebt, das ist verheißen in den Schriften, die sie damals kannten, eben das Alte Testament, das hieß damals noch nicht Altes Testament, sondern in den Schriften. Und das hat Gott erfüllt, nämlich das, was in Joel steht, im Propheten Joel, dass Gott seinen Heiligen Geist ausgießen wird, dass er auf alle Menschen kommen wird und dass dann die Jungen und die Alten Träume und Visionen haben und so weiter. Die Armen und die Reichen. Und das seht ihr. Und Gott hat Jesus, den ihr gekreuzigt habt, auferweckt. Und das ist jetzt das Zeichen dafür, dass das geschehen ist. Sie sind betroffen und fragen, was sie denn nun tun sollen. Und Petrus sagt ihnen, Als die Leute das hörten, waren sie von dieser Botschaft tief betroffen. Sie fragten Petrus und die anderen Apostel: Brüder, was sollen wir tun? Kehrt um zu Gott, forderte Petrus sie auf. Jeder von euch soll sich auf den Namen von Jesus Christus taufen lassen. Dann wird euch Gott eure Sünde vergeben und ihr werdet den Heiligen Geist empfangen. Diese Zusage gilt euch, euren Nachkommen und den Menschen in aller Welt, die der Herr, unser Gott, zu sich herbeirufen wird. Petrus sprach noch lange mit ihnen und forderte sie eindrücklich auf: Lasst euch retten vor dem Gericht Gottes, das über diese verdorbene Generation kommt. Kehrt um. Viele ließen sich dann taufen. Sie nahmen die Botschaft von Petrus an, ließen sich taufen und die Zahl der Gläubigen wuchs an diesem Tag um etwa 3.000. An einem Tag von 120 auf 3.000. Und dann wird im nächsten Vers beschrieben, wie ihr Leben als Gemeinde aussieht. Und wir lesen nicht nur darin, wie die Gemeinde in Jerusalem aussah, sondern sozusagen die Essentials von Gemeinde. Zunächst der Vers 42. Alle, die zum Glauben an Jesus gefunden hatten, ließen sich regelmäßig von den Aposteln unterweisen und lebten in enger Gemeinschaft. Sie feierten das Abendmahl und beteten miteinander. Das war Gemeinde. Nochmal ein bisschen gegliedert, zusammengefasst. Was sind die Essentials von Gemeinde? Das kann man gucken, wenn man irgendwo Christen findet. Ist das jetzt eine Gemeinde im biblischen Sinn oder nicht? Sie sind umgekehrt, verbunden mit der Taufe als Eintrittsakt in die Gemeinde, aber auch als Zeichen, dass das alte Leben begraben ist und das neue Leben von Gott angenommen wird. Die Lehre der Apostel, kann man heute sagen, Bibel lesen, Bibel lernen, Bibel studieren, die Gemeinschaft miteinander, das gemeinsame Essen und Abendmahl, das war damals immer kombiniert. Es war immer so ähnlich, wie wir es Gründonnerstag auch feiern. Wir essen miteinander und feiern dann Abendmahl. So war es damals jeden Sonntag. Das Gebet und die Beständigkeit, die Verbindlichkeit und die Familie. Wovon wir auch noch lesen, sie haben alles gemeinsam und sie pendeln zwischen den Häusern und dem Tempel hin und her. Das heißt, sie treffen sich in den Häusern fast täglich, aber sie gehen auch täglich in den Tempel, um am Tempelgebet teilzunehmen. Und dann passiert Folgendes: Eine tiefe Ehrfurcht vor Gott erfüllte alle Menschen in Jerusalem. Und er wirkte durch die Apostel viele Zeichen und Wunder. Die Gläubigen lebten wie in einer großen Familie. Was sie besaßen, gehörte ihnen gemeinsam. Wenn es an irgendwas fehlte, war jeder gerne bereit, ein Grundstück oder anderen Besitz zu verkaufen und mit dem Geld den Notleidenden in der Gemeinde zu helfen. Tag für Tag kamen die Gläubigen einmütig im Tempel zusammen und feierten in den Häusern das Abendmahl. In großer Freude und mit aufrichtigem Herzen trafen sie sich zu den gemeinsamen Mahlzeiten. Sie lobten Gott und waren beim ganzen Volk geachtet und anerkannt. Die Gemeinde wuchs mit jedem Tag, weil der Herr viele Menschen rettete. Das, was sie leben, hat Ausstrahlung. Es fühlen sich andere angezogen. Sie haben auch einen guten Ruf in der Stadt. Sie waren im ganzen Volk geachtet und anerkannt. Manchmal werden Christen ja so als Spinner abgetan von vielen, aber es ist offensichtlich so überzeugend, dass sie einen guten Ruf haben, sie anerkannt sind vom Volk. Ein paar Kapitel später werden einige ja verfolgt und rausgeschmissen aus Jerusalem. Das waren aber die Religiösen, die sie rausgeworfen haben, nicht das Volk. Beim Volk waren sie anerkannt. Denn das Volk sah, wie sie lebten. Sie lebten einen Kontrastlebensstil. Könnte man eine eigene Predigt darüber halten, was dieser Kontrast wahr. Ich denke, Männer und Frauen auf der gleichen Ebene, gleichwertig, gleich anerkannt, gleich geachtet. Arme und Reiche teilen miteinander. Die Armen werden versorgt, nicht ausgegrenzt. Sie gehen neu mit ihrem Hab und Gut um. Alte und Junge sind miteinander auf dem Weg und sie haben ein erstaunliches Gemeinschaftsleben. Sie wuchsen, obwohl sie nicht, also sie hatten keine Flyer zu verteilen. Sie hatten kein Internet, mit dem sie werben konnten. Sie haben, glaube ich, auch keine Alpha-Kurse gehalten. Sie haben keine Evangelisationsveranstaltungen gemacht. Aber sie wuchsen. Sie lebten einfach ihren Glauben. Und das allerdings sehr konsequent, sehr radikal, sehr hingegeben. Aber es war nicht verbissen, es war die Freude über Gott. Und so kamen viele dazu. Und meine Frage ist, haben wir davon etwas verloren? Was könnte das heute heißen? Wir sind alle so beschäftigt. Damals war das Leben einfach, aber hart. Also sie hatten keine Ablenkung. Und die haben wir natürlich zuhauf. Sie hatten kein Fernsehen, vor dem sie Zeit verbracht haben. Sie hatten kein Internet, in dem sie stundenlang surfen konnten. Sie konnten sich auch nicht vor dem PC ständig hocken. Sie konnten auch nicht mal eben wegfahren zu einem Kurzurlaub. Sie waren das ganze Jahr an ihrem Ort und haben ihr Leben gelebt. Wohl war das sehr aufwendig, den Alltag zu leben. Es war sehr aufwendig. Ich meine, wie die Wäsche gewaschen haben, das schon allein war sehr anstrengend. Ja, aber was könnte das für uns heißen? Es gab einen Handelsreisenden, die gab es schon, die kamen auch rum. Aber die normalen Leute, die waren einfach vor Ort. Ja, was könnte es für uns heißen? Ich meine, wir können das ja nicht alles abschalten, wir können es nicht alles über Bord werfen. Es gibt ein paar christliche Gruppen, die leben tatsächlich wie im vorletzten Jahrhundert, die haben eben kein Internet, die haben kein Fernsehen und die haben das alles nicht. Aber das ist ja nicht das, was Gott will. Der will ja nicht, dass wir so leben wie damals. Das geht ja nicht. Es ist ja, Gott ist heute und die Technik kommt auch von ihm und all das, wie wir uns entwickelt haben, das ist ja auch von Gott. Aber was könnte es für uns heißen? Und ich kam auf die Qualität des Miteinanders. Und das ist jetzt so meine Hauptfrage und das Wichtigste, was ich heute sagen möchte. Wie ist die Qualität unseres Miteinanders? Hat jeder in einer kleinen Gruppe, egal ob sie sich Hauskreis nennt oder Zweierschaft oder Freundschaft mit geistlichem Inhalt, echte Gemeinschaft, die mehr ist als eine Pseudo-Gemeinschaft. Vielleicht noch ein Gedanke vorher. Manche sagen, ja, wir müssen die ganze Gemeinde auflösen und machen Hauskirchen. In Hauskirchen ist das alles sehr unmittelbar. Da ist dieser ganze organisatorische Aufwand nicht. Da muss man nicht so viel organisieren, nicht jemand für dies und jenes zu haben, sondern dann ist es einfach, man trifft sich in den Häusern. Das ist dann Kirche. Und das andere brauchen wir nicht. Aber ich glaube nicht, dass das hier im Neuen Testament steht. Die treffen sich ja sowohl in den Häusern als auch im Tempel. Das heißt, es ist beides. Es ist dieses Treffen im Kleinen und im Großen, alle zusammen mit der ganzen Gemeinde. Also es sind zwei Schwerpunkte. Aber leben wir echte Gemeinschaft oder Pseudo-Gemeinschaft? Und da möchte ich euch etwas vorlesen von Bill Halbels. Das ist eines der Bücher, was ich im Urlaub gelesen habe, Die Kunst des Führens. Und der hat diese Begrifflichkeit geprägt, echte Gemeinschaft oder Pseudo-Gemeinschaft. Jetzt überziehe ich etwas, aber ich mache das jetzt mal. Zu den größten Geschenken, die der Autor und Psychiater Scott Peck in dieser Welt zu seinen Lebzeiten machte, gehört, dass er auf den Unterschied zwischen der Teilhabe an echter Gemeinschaft und dem Erleben von, wie er nannte, Pseudogemeinschaft hinwies. Wenn sich echte Gemeinschaft durch Dinge auszeichne, wie Offenheit, Verletzlichkeit, Selbstoffenbarung, Ehrlichkeit, authentisches Zuhören, kennen und gekannt werden, dienen und bedient werden, lieben und geliebt werden, feiern und gefeiert werden, dann müsse man feststellen, dass die meisten Beziehungen, so Peck, in Pseudogemeinschaften abrutschten. Die Versuchung sei groß, stellte er fest, dass Menschen, die in echter Gemeinschaft lebten, sich mit einem Zustand zufrieden geben, indem sie einander nicht mehr die ganze Wahrheit sagten, wo sie nicht mehr ganz so füreinander einstünden und einander nicht mehr so ganz anfeuerten. Kommt später, ne, diese Folie. Was mich vor Jahren an Pecks Konzept am meisten faszinierte, war die Erkenntnis, dass man, um von Pseudogemeinschaft zu echter Gemeinschaft zu gelangen, ein gewisses Maß an Chaos ertragen muss. Will man aus der Scheinwelt ausbrechen, muss man die Ruhe stören und laut sagen, meiner Ansicht nach erleben wir bei uns keine echte Gemeinschaft. Wir sind nicht da, wo wir eigentlich sein sollten. Ich selbst halte mich auch zurück. Ich enthalte euch die letzten 2% dessen vor, was ich wirklich denke. Und ich höre auch nicht, was ihr eigentlich zu sagen habt. Als ich diese Idee bei uns in Willow Creek vorstellte, malte ich 2 Kreise auf einen Flipchart und nannte den linken Pseudogemeinschaft und den rechten echte Gemeinschaft. Jetzt können wir die mal, es ist einfach. Wir alle sehnen uns nach echter Gemeinschaft, erklärte ich, aber wir leben Pseudogemeinschaft. Wie kommen wir also von hier nach da? Ich fügte der Zeichnung ein weiteres Element dazu, einen Tunnel, der beide Kreise miteinander verband. Ihr müsst bereit sein, durch einen Tunnel zu kriechen, erklärte ich, einen Tunnel namens Chaos. Dann bat ich die Gemeindeglieder, an die 3 wichtigsten Beziehungen in ihrem Leben zu denken. Das könnt ihr jetzt auch mal. Macht einfach mal mit. Die wichtigsten Beziehungen zu denken, also zum Beispiel die Beziehung zu ihrem Partner, zu Familienangehörigen, zu engen Freunden, Geschäftspartnern. Ich füge jetzt Gemeinde hinzu. Wie viele von euch wissen, dass wenigstens eine dieser 3 Beziehungen lediglich einer Pseudogemeinschaft entspricht? Also in der Willow Creek Gemeinde haben sich auch, diese wahnsinnstolle Gemeinde mit über 20.000 Leuten und diesem wahnsinnig begabten Führer namens Bill Heibels, haben sich über die Hälfte der Menschen hoben die Hand. Also ja, bei uns waren es gerade noch mehr, aber es bemerkenswert, wenn man bedenkt, dass niemand, der bei Verstand ist, tatsächlich in einer Pseudogemeinschaft leben möchte. Doch wir begnügen uns mit der Pseudo-Version, anstatt nach dem Original zu streben, und zwar aus dem einfachen Grund Angst. Ist so. Angst, ja. Was ist, wenn meine Bemühungen alles nur noch schlimmer machen, denken wir? Was ist, wenn die gesamte Beziehung baden geht, nur weil ich an dem Problem gerührt habe? Auf diese und andere Ängste kenne ich nur eine Antwort: Der Chaos-Tunnel ist eure einzige Chance. Doch wenn ihr bereit seid, ihn zu betreten und lange genug darin zu verweilen, dann garantiere ich euch, dass ihr letzten Endes im frischen, lebensspendenden Tageslicht echter Gemeinschaft auftauchen werdet. Ich befand mich schon 100 Male in einer Situation, in der Pseudogemeinschaft herrschte und ich keine andere Wahl hatte, als mein Gegenüber einzuladen, gemeinsam mit mir in den Tunnel zu gehen. Da sitzen wir dann an einem Tisch gegenüber, das Essen wird serviert und wir gelangen an jenen schrecklichen, ungemütlichen Punkt, wo nichts anderes mehr zu sagen ist, als das eine, das gesagt werden muss, Vielleicht muss es zwischen uns nur erst schlimmer werden, ehe es besser wird, setzte ich an. Doch ich bin fest entschlossen, so lange daran zu arbeiten, bis es besser wird. Und dann beginnt das Hin und Her, werden wir beide Schritt für Schritt Revue passieren lassen, was uns zum Verhängnis geworden ist. Ich habe das so gemeint und du hast dies gesagt. Ich glaube, hier sind wir von der Spur abgekommen. Chaos ist eigentlich ein noch zu harmloser Ausdruck, will man einige der Gespräche beschreiben, an denen ich beteiligt war, wenn es zu echter Gemeinschaft gelangen wollte. Sie sind furchterregend, sie sind wüst, sie sind zwiespältig, sie können hässlich sein, doch sie lohnen sich immer. Neulich verlor eine meiner Kolleginnen während einer Kreativsitzung die Fassung. Wir stellten gerade ein paar Videoclips fertig und unmittelbar, nachdem ich offen ihre bisherige Arbeit kommentiert hatte, brach sie in Tränen aus. Da diese Reaktion untypisch für sie war, wusste ich sofort, dass dieser dramatische Gefühlsausbruch eine tiefere Ursache haben musste. Ein paar Minuten lang herrschte peinliche Stille, während ich da saß und überlegte, was ich sagen oder tun sollte. Unwillkürlich stieg Mitgefühl in mir hoch. Ich mobilisierte all die emotionale Beziehungsintelligenz, die ich besaß. Und während ich darüber nachdachte, mit welcher Frage ich das Schweigen brechen könnte, bereitete ich mich innerlich darauf vor, ein guter Zuhörer zu sein. So ruhig und aufrichtig wie möglich fragte ich, was geht gerade in dir vor? Sie erklärte, wie frustriert und gestresst sie sei, und plötzlich erkannte ich, dass ihr das Wasser schon seit geraumer Zeit bis zum Hals stecken musste. Es muss schrecklich sein, so allein und überfordert sich zu fühlen, dachte ich. Wir unterhielten uns darüber, wo ihr Zug entgleist war und was wir tun konnten, um wieder ins richtige Gleis zu kommen. Nach einer halben Stunde war alles wieder gut. Doch wenn wir nicht bereit gewesen wären, in den Tunnel des Chaos hinabzusteigen, wo unangenehme Fragen ehrliche Antworten verlangen, gäbe es heute noch Spannungen zwischen uns. Jesus war stets gewillt, mit anderen durch den Chaostunnel zu gehen, weil er wusste, dass aufgeräumte Beziehungen seinen Vater ehren. Meines Erachtens hat mindestens die Hälfte dessen, was wir als Leiter tun, mit der Aufrechterhaltung dieses Wertes zu tun. In der Gemeindearbeit müssen ständig Schlachten geschlagen werden, und da kann es schon mal vorkommen, dass Dinge gesagt werden, die nicht gerade erbaulich sind. Deshalb muss jeder Leiter seine engsten Mitarbeiter, Geschäftsführer, wichtigsten Spender und die treuesten ehrenamtlichen Mitarbeiter ständig fragen: Ist zwischen uns alles in Ordnung? Wie können wir Unstimmigkeiten, die sich irgendwo eingeschlichen haben, aus der Welt schaffen? Sorgen Sie dafür, das sagt er jetzt Leitern, die meisten von uns leiten irgendwas sowieso, dass sie mit Gott im Gebet verbunden und ausgeruht sind. Denn dann sind sie bereit, den Tunnel des Chaos zu betreten, wann immer der Heilige Geist sie dazu auffordert. Niemals zeigt es sich so deutlich, ob wir es mit wahrer Liebe zu tun haben, die, wie der Apostel Paulus sagt, nicht ausflippt, die Wahrheit sucht, das Beste annimmt, niemals zurückschaut und bis zum Ende durchhält. Ich habe mir das fest vorgenommen, so leben zu wollen und in kleineren Gruppierungen, denke ich, sind wir dabei, bin ich dabei. Ich glaube, dass das etwas ist, was Ausstrahlung hat. Gucken wir nochmal auf die Tabelle von echter Gemeinschaft und Pseudogemeinschaft. Und wir können uns fragen, wo wir Pseudogemeinschaft leben. Ich weiß jetzt nicht, ob die Leute in der Apostelgeschichte das alles schon so bearbeiten mussten. Da war die Euphorie des Anfangs. In der Euphorie des Anfangs empfindet man echte Gemeinschaft, auch wenn sie noch nicht so ist. Aber wenn man länger auf dem Weg ist, dann schleicht sich was anderes ein und dann ist es Arbeit. Wobei, glaube ich, Pseudogemeinschaft insgesamt anstrengend ist uns nicht aufbaut, dann wird Gemeindeleben anstrengend, wenn unsere Hauskreise Pseudogemeinschaften sind, wenn unsere Teams Pseudogemeinschaften sind, wenn Konflikte, wenn wir sie nicht angehen, wenn wir empfinden, da ist etwas zwischen uns und wir reden nicht darüber, dann ist das anstrengend. Auf Dauer. In den Chaostunnel zu gehen, ist auch anstrengend. Am Anfang. Sich zu wagen, sich zu trauen. Und es braucht ein paar Voraussetzungen. Ich glaube, die hätten wir als Christen, aber wir müssen es leben. Das ist einmal, dass wir wissen, Gott hat jeden von uns angenommen, egal was für ein Mist wir gebaut haben. Gott hat uns angenommen, aber das müssen wir leben. Das muss in uns sein. Das zweite, Vergebung. Wir können einander vergeben. Wir können um Vergebung bitten, wenn wir Mist gemacht haben, und wir können verzeihen. Das ist eine Voraussetzung, die nicht alle haben. Nichtchristen können auch verzeihen. Sie können auch um Entschuldigung bitten. Manche sind da weiter als wir. Aber eigentlich müssen wir es am besten können. Etwas, wo ich denke, was uns oft hindert, ist ein Idealismus, den wir haben. Ein Idealismus, dass wir als Christen doch ganz tolle Menschen sein müssten und dass unser Leben doch nur so flutschen müsste. Aber das tut es nicht. Wir haben genauso viele Schwierigkeiten wie andere Leute. Und dem dazu zu stehen, ist auch schon so eine Sache. Zu sagen, und ich brauche jetzt den Stock, auch wenn Gott mich geheilt hat, dass ich nicht mehr mit dem Rollator gehen muss. Aber wenn jemand trotzdem mit dem Rollator weiterhin kommt, weil Gott ihn nicht geheilt hat, dann muss er sich trauen dürfen, in die Gemeinde zu kommen und nicht denken, ich habe versagt, weil ich habe nicht genug geglaubt. Die haben doch für mich gebetet, dass ich gesund werde, und ich bin nicht gesund. Ich habe eine, in der ACK gibt es eine Frau, die Eheberatung macht, professionell. Und wir haben uns unterhalten und sie sagte, es kämen auch viele freikirchliche Paare zu ihr und die hätten oft so einen Idealismus und würden daran oft scheitern. Dass sie so ein idealistisches Verständnis von Ehe hätten. Aber es ist nicht einfach, Ehe zu führen. Das wissen alle, die verheiratet sind. Es ist nicht einfach, enge Beziehungen auf Dauer zu leben. Das ist nicht einfach. Und von diesem Idealismus, glaube ich, müssen wir uns verabschieden. Damit wir echt sein können, damit wir ehrlich sein können, damit wir zu dem stehen können, wie es wirklich ist. Und das Vierte, was uns hilft, und das ist aber etwas, wo wir uns auch zu entschließen müssen, ist gewissermaßen ein Bundesschluss. Ein Bundesschluss, der heißt, und wenn es Konflikte gibt, gehe ich nicht sofort weg. Wenn es einen Konflikt gibt, schmeiße ich nicht sofort alles hin. Wenn es Konflikte gibt in meinem Hauskreis, dann wechsle ich nicht sofort den Hauskreis. Wenn es Konflikte gibt in der Gemeinde, wechsle ich nicht sofort die Gemeinde. Es sei denn, die Grundlagen dieser Gemeinde stimmen überhaupt nicht mit dem überein, was ich gerne leben möchte. Aber wenn es um Konflikte geht, dann genau in der Ehe, das ist ja der Grund, warum auch die Ehe so wichtig ist und nicht nur das Zusammenleben einfach so, weil es diesen Bundesschluss beinhaltet. Dieser Bundesschluss, der sagt, und wenn es einen Konflikt gibt, dann gehen wir da durch, es sei denn, es ist, ja, jemand geht wirklich zugrunde an der Beziehung, das gibt es ja auch. Und dann gibt es auch unter Christen das, dass wir dazu stehen können, es ging einfach nicht. Wir haben es lange Jahre versucht und es ging nicht. Wir gingen beide daran zugrunde und deshalb ging es nicht anders. Und da müssen wir auch zustehen. Und auch das gibt es unter uns. Und diese Menschen sind keine schlechteren Menschen als die anderen, wo es so gut ist. Aber eben dieser Bundesschluss, das ist schon etwas, was auch hilft. Denn sonst hat man natürlich Angst, wenn man jetzt einen Konflikt anspricht oder etwas anspricht, wie es schwierig ist, dass der andere sofort zur Tür rausrennt. Ich meine, das erleben wir ja auch hier und da. Aber eigentlich haben wir die besten Voraussetzungen dafür. Und Ja, Jesus ist ein Vorbild in allem. Jesus hat nicht die Augen zugemacht vor dem Schwierigen und vor der Sünde. Er ist ein Vorbild in Vergeben. Er hat am Kreuz noch seinen Peinigern vergeben. Und er hat mit uns einen Bund geschlossen, mit jedem von uns. Und er gilt. Er steht zu uns und lässt uns nicht fallen und allein zurück. Und dann ist es sehr entspannt, wenn wir echte Gemeinschaft erleben. Ich meine, wo wir sie erleben, ist es sehr entspannt, weil wir wissen, das stärkt uns gegenseitig den Rücken. Es ist sehr entspannt, es ist nicht anstrengend und hat große Ausstrahlung. Wie wäre es, wenn wir uns hier immer wieder neu auf den Weg machen würden? Danke, dass du uns rufst zur echten Gemeinschaft, zuerst mit dir und auch miteinander. Danke, dass du uns rufst, Kinder des Lichts zu sein und im Licht zu leben. Und das ist auch ein Teil von dieser Existenz im Licht. Herr, du weißt genau, wo wir Pseudogemeinschaft leben und wo wir uns damit auch sehr anstrengen, weil wir irgendwie was Gutes nach außen wahren wollen. Oder weil wir Angst haben, dass es schlimmer statt besser wird. Hilf uns, Herr. Herr, hilf uns zuerst ehrlich zu werden vor dir und dann miteinander. Gib uns die Kraft dazu, die Weisheit und das Geschick. Und lass die Liebe unter uns wachsen. Unter uns. Und zu den verschiedenen Menschen, mit denen wir zu tun haben in unserem Alltag, ob sie dich jetzt kennen oder nicht. Wirke, Heiliger Geist. Amen.